Nur ein wenig Zeit trennt uns noch. Und Herr Rubens dachte sich, naja, ein idealistischer anscheinend. Kam dann aber einige Jahre später in Seattle mit einem geweihten Krishna zusammen und der lud ihn ein zu einem zum Tempel. Herr Rubens erschien dann dort und schaute sich das interessiert an und plötzlich überfiel ihn das Aha-Erlebnis. Er sah nämlich an der Wand ein Bild von Srila Prabhupada und erkannte ihn wieder als den alten Gentleman, den er damals in dieser kalten, in diesem kalten Wintermorgen unter den Tauben im Central Park erlebt hatte. Also die Tauben waren da rumherum und Prabhupada saß da. Da dachte sich, ja, na sowas, den kenne ich doch. Das gleiche hat Prabhupada schon vor Jahren in seinem Leben gezeigt. Dieses absolute Vertrauen in die Führung Krishnas, sagte einer von euch, Abhängigkeit von Krishna, das fällt ihm ein. Und es war damals gab es einen Gelehrten, der in der Bewegung von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur lebte, ein Dayal Govinda Shastri. Und dieser Gelehrte gab Vorträge in einem Raum, der sich oberhalb des Apartments von Srila Prabhupada befand. Srila Prabhupada lebte in Kalkutta zu der damaligen Zeit, mietete für seine Familie eine Wohnung und hatte dann für das Predigen der Sannyasis einen anderen Raum gemietet, der direkt über der Wohnung lag. Nicht? Und einmal kam dieser Gelehrte herunter und sah Prabhupada auf der Stufe sitzen und fragte Srila Prabhupada, du, in den Schriften heißt es, dass im Kali Yuga eine spirituelle Bewegung über die ganze Welt verbreitet werden soll und dass dann noch dazu der heilige Name von Krishna in jedem Dorf der Welt bekannt werden sollte. Also, ich muss sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Leute sind so gefallen im Kali Yuga. Und die Westler erst recht, die essen ja Fleisch. Das raubt an jegliche spirituelle Kapazität. Und ich kann daran nicht glauben. Wie geht es dir? Prabhupada sagt es. Irgendein Dummkopf wird das schon noch machen. Und nun, im spirituellen Leben würde man niemals andere Menschen als Dummköpfe bezeichnen, aber er hat keine Schwierigkeit, sich selber als einen solchen zu bezeichnen, nicht, weil man seine Fehler kennt und so weiter. Demut ist also eine wichtige, sagen wir mal, ist die Fähigkeit, die Wirklichkeit zu sehen. Und Srila Prabhupada meinte also nicht mit diesem Dummkopf irgendeinen, er hatte sich selber ins Auge gefasst. Nicht? Irgendein Dummkopf wird es machen. Und nun, Dayal Govinda Shastri vergaß das, dachte, vielleicht hatte Abhay Babu gerade irgendeine bestimmte unergründliche Stimmung, aus der heraus er so eine heftige Antwort gegeben hatte, traf dann aber 25 Jahre später, einen rothaarigen Vaishnava. In Indien gibt es niemanden, der rote Haare hat. Das fällt absolut auf. Haben wir hier einen rothaarigen? Du, herzlichen Glückwunsch, das ist was Besonderes. Eine rothaarige. Er sah dann diesen Bhagavat, einen riesen Bauch hatte der auch noch und war rothaarig mit Sommersprossen und blass wie eine weiße Farbe und ging auf den zu und sagte, Entschuldigung, sie aus dem Westen? Das war eine Frage, die man sich eigentlich ersparen konnte. Yes, from Scotland! Aus Schottland. Dem fiel also recht erstaunt der Kiefer in entsprechende Region des Gesichtes und war also für Bass erstaunt und sagte, ja, wieso? Ja, ich bin ein Schüler von, erst sagte er, ich bin ein Mitglied der Brahma Gaudiya Vaishnav Sampradaya. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert. Was das bedeutet ist, die spirituelle Schule, diese vedische Tradition, genau genommen, in der auch wir stehen, also in der wir stehen. Bin ich auch, sagte Dayal Govinda Shastri. Fantastisch. Aber wer ist dein spiritueller Meister? Und sagte Srila Prabhupada, sagte Bhagavad, den Namen, den Dayal Shastri nicht kannte. Und dann hatte er aber ein Buch dabei und zeigte dann ein Bild. Ihr seht es, Prabhupada natürlich. So kannte der Dayal Govinda Shastri Srila Prabhupada. Das war so der der Name, den er als Haushälter in seinem Haushälterstand trug. Und merkte dann plötzlich die Größe von Srila Prabhupada. Mit anderen Worten, Prabhupads Begründen einer internationalen Bewegung wie die ISKCON, die den spirituellen Programm folgt, was in den alten Ashramas der vedischen Zeit praktiziert wurde, nicht dieses Begründen einer spirituellen Bewegung ist zu verstehen als das Erfüllen von alten Prophezeiungen, die in den vedischen Schriften gegeben werden. Denn wenn es nicht eine solche spirituelle Bewegung gibt, können die Mitglieder unserer Gesellschaft kaum ein Beispiel finden und b, können dieses reine spirituelle Wissen einfach nicht weitergegeben werden in guter und effizienter Form. Nicht? Heißt das jetzt jedoch, dass man nur, wenn man in einem solchen Ashram lebt, das ist meine letzte Frage hier, dass man nur dann, wenn man in einem Ashram lebt, in der Gemeinschaft von Gottgeweihten, in der Lage ist, spirituelles Leben zu praktizieren. Ich glaube, dass diese Frage gestellt werden muss, weil ja viele von unseren, von euch, nicht innerhalb eines Tempels leben und auch nicht in voraussehbarer Zeit sich das tun werden. Und die Frage ergibt sich dann natürlich. Die Antwort ist, nein, es ist nicht nötig, in einem solchen Ashram zu leben, aber es ist nötig, Gemeinschaft mit geweihten Krishnas zu pflegen, um einfach die Inspiration aufzutanken, die nötig ist, um die Kraft zu haben, spirituelles Leben zu praktizieren, auch in einem materialistischen Zeitalter und in einer Umgebung, die nicht immer ermutigend ist für den spirituellen Pfad. Ich habe mir hier ein Zitat aus Srila Prabhupadas Büchern Buch rausgenommen. Ich muss mal sehen. Viele Menschen kommen und fragen, ob sie ihre Familie aufgeben müssen, um der Gesellschaft beizutreten. Doch das ist nicht unsere Mission. Man kann bequem zu Hause bleiben. Wir bitten jeden nur, den Mahamantra zu chanten. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wenn man lesen kann, sollte man die Bhagavad Gita, wie sie ist, und das Srimad Bhagavatam lesen, also wenn es möglich ist zu lesen. Das ist umso besser. Nicht? Also dazu, zu dem Chanten, kommt noch, dass man diese Werke lesen kann. Diese Werke sind jetzt in englischer und auch deutscher Sprache erhältlich und sind sehr autoritativ angelegt. Das heißt nicht autoritär. Autoritativ ist ein Wort, was bedeutet, es beruht sich auf eine, auf spirituelle Autoritäten, die also tatsächlich Wissen verwirklicht haben, um dem Geschmack aller Gruppen von Menschen zu entsprechen. Statt ein Leben ausschließlich materieller Tätigkeiten zu führen, sollten alle Menschen diese Bewegung nutzen und zu Hause mit ihrer Familie den Hare Krishna Mahamantra chanten. Man soll auch von sündhaften Tätigkeiten Abstand nehmen, unzulässige Sexualität, Fleischgenuss, Glücksspiel und Berauschung. Nicht das, warum? Weil diese materialistischen Tätigkeiten, die eine sehr große Intensität mit sich bringen und auch zum Teil eine sehr schlechte, sehr eine große Menge Karma, trüben unsere spirituelle Sicht. Von diesen vier Dingen sind materielle Tätigkeiten sehr, sorry, ich habe die Linie verliehen. Von diesen vier Dingen ist unzulässige Sexualität sehr sündhaft. Jeder muss heiraten. so weiter. Das, der wirkliche Zweck des menschlichen Lebens ist es, die spirituelle Ebene zu erreichen und zu Gott zurückzukehren. Das ist das Summum Bonum spiritueller Erkenntnis. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein versucht, die menschliche Gesellschaft zur Vollkommenheit des Lebens zu erheben, indem sie der Methode folgt, die Sri Chaitanya Mahaprabhu in seinem Rat an den Brahmana Kurma beschrieb. Das ist ein bisschen... Also man soll zu Hause bleiben, den Hare Krishna Mantra chanten und die Unterweisung Krishnas in der Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam befolgen. Nun, in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein mache es wie in jeder Institution Fehler geben. Denn es kommen Menschen zusammen in ihr, die Fehler mit sich bringen. Das ist nicht so, dass eine Institution ist nur so gut, wie die Menschen in ihr sind. Prabhupada sagte einmal, was seine Bewegung betraf, England mit all deinen Fehlern, ich liebe dich. Das ist von einem Poeten geschrieben worden, der mit großen romantischen Heimatgefühlen an England dachte. Nicht? So sagte er, dass sicherlich Fehler auftreten, aber solange die reine Botschaft und das reine Leben praktiziert wird in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, wird es eine Quelle bleiben für große Inspiration. Das Beispiel, was sehr oft gegeben wird von einem, ist, dass in einem Gangesfluss oder im Gangesfluss manchmal eine tote Kuh treibt. Gibt es. Aber der Gangesfluss bleibt rein, der hat so eine, das könnte uns Gadadha erklären, oder nicht, oder vielleicht ist das in der spirituellen Dimension. Es gibt eine wissenschaftliche Erklärung, warum das Gangeswasser sich erhält, aber es soll da auch noch andere, es gibt da auch wirklich noch andere Gründe. Der Gangesfluss, der bleibt immer rein und immer erhalten und deswegen haben viele Devotees, ich habe auch sowas, eine Gangeswasserflasche da und ich mache so einen kleinen Spritzer rein in den Mund und hat dann eine Verbindung mit diesem sehr, sehr heiligen Fluss. Wenn ich den Gangesspritzer rein, also wenn ich Gangeswasser trinke, denke ich nicht an die tote Kuh, die da vielleicht drin getrieben ist, sondern an den, an das Reine im Fluss. So ist es auch mit dem, mit einer spirituellen Bewegung. Man sollte sich konzentrieren auf die Essenz und das, was sie vermittelt. Ja. Gut, damit habe ich Prabhupada und seine Bewegung und vor allen Dingen die Entwicklung und die Notwendigkeit für eine Bewegung geschildert. Ich dachte, dass ich das an den Anfang meines kleinen Seminars gebe, um dann mich mit anderen Themen zu befassen. seine Lehre und so weiter. Ich möchte hier jetzt Raum geben zu Fragen oder die ihr zu diesen Themen noch habt oder überhaupt zum Thema Srila Prabhupada. Hare Krishna, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Marcel, schön dich übrigens wiederzusehen hier. Ja, kann ich dir gerne sagen. Das ist aus dem Matya Lila, Kapitel 7, Text 128.
Bitte. Du hast deine Eindrücke geschildert, also warum war das erstmal begegnet, bis man in einem Tempel war? Ich muss sagen, dass ich was Ähnliches also auch zur Zeit so empfinde.
Ja.
Wie hat sich das bei dir dann gelegt?
Ja. Ich hatte sehr schlechte Erfahrungen mit Autoritäten gemacht. Die kulminierten in einer klassischen Erfahrung. Ich war in der Schule gewesen, wo man ja die Autorität des Lehrers macht, und hatte dann den Lehrer überführt, wie er eine veraltete Theorie gepredigt hatte, die keine Relevanz heute mehr hatte. Also ich hatte privat mich weitergebildet und hatte das dann gesagt, das ist jetzt überholt mit dieser neuen Entdeckung. Es war im Bereich der Psychologie. Nicht? Und der Lehrer versuchte mich dann niederzuringen mit seiner Autorität, aber das ist nicht gelungen. Ich konnte gut diskutieren und so weiter. Und dann hat er mich nachher nach der Stunde ins Lehrerzimmer gerufen und hat gesagt, machen Sie das bitte nicht noch einmal. Ich möchte Ihnen etwas anvertrauen. Ich weiß selber, dass die Theorie veraltet ist, aber ich habe meinen Lehrplan. Und da habe ich gedacht, naja, diese Autorität kann ich in die, es geht nicht mehr um Wissen, sondern um Lehrpläne. Und das war für mich schwierig zu nehmen. So hatte ich auch dann gedacht, ja, eine spirituelle Autorität jetzt anzunehmen nach meinen Erfahrungen, das ist mir nicht möglich. Mehr, wahrscheinlich werde ich auch wieder etwas haben, was nicht relevant ist und nicht veraltet ist. Ich habe aber dann die Lehre von Prabhupada sehr eindeutig studiert, habe sie versucht anzuwenden in meinem spirituellen Leben, soweit wie es mir möglich war, und merkte tatsächlich schon nach einiger Zeit, dass es tatsächlich stimmte und mir persönlich unglaublich weiterhalf. So möchte ich auch aus dieser Erfahrung heraus allen empfehlen, einfach die Bücher zu studieren, dann die Essenz zu destillieren, das heißt die Dinge, die dort empfohlen werden, für die, wie man sein spirituelles Leben führen kann und wie man Krishna-Bewusstsein wiederentwickeln kann, und dann zu sehen, ob man Vertrauen investieren möchte und so weiter. Es wird wirklich nicht blindes Vertrauen in eine spirituelle Autorität gefordert. Srila Prabhupada sagte auch, dass es gut ist, wenn Schüler den spirituellen Meister prüfen und sehen. Das hat er nicht. Er hat uns angeregt, die Lehre kritisch zu betrachten und dann zu sehen. Nicht, das ist ungefähr so, ich möchte es mal so vergleichen. Ich habe in mir, also es kommt mit meiner Persönlichkeit zusammen, die ein bisschen schmerzempfindlich ist, ein großes Misstrauen der Medizin gegenüber, weil ich schon so oft erlebt hatte, besonders bei Zahnärzten, dass das eine Tortur werden kann. Und ich habe jetzt einen Zahnarzt, als Kind war das so schlimm, dass ich Zahnärzten in die Hände biss, nicht, weil sie mir so viel Schmerz zugeführt hatten, und ich dachte, der Gleiche ist mit Gleichem auszugleichen. Kann mich sehr deutlich daran erinnern, ich hatte dann hatte dann viele Erfahrungen mit betrügerischen Zahnärzten gemacht und kam dann an meinen jetzigen Zahnarzt, Herrn Kiefer. der hieß auch noch so. Und als ich da reinging, war ich voller Misstrauen. Herr Kiefer. Und als ich mich dann hinsetzte, fragte ich ihn, also erstmal habe ich ihn total genervt. Ist es so, da gab es damals diese unqualifizierte AIDS-Hysterie und ich dachte, wenn ich hier jetzt auf dem Zahnarztstuhl, wenn da vorher ein AIDS-Patient lag, also man wurde ja damals so informiert, inzwischen habe ich auch gemerkt, dass das alles, dass man das wirklich nicht so ist, wie die Hysterie. Aber dann habe ich ihn erstmal gefragt, ist alles desinfiziert? Zweimal. Ich bin so, mein Immunsystem ist im Augenblick nicht so gut. Und so, anyways, und dann gab es eine lange, für 5 Jahre habe ich ihn nur genervt mit meinen Fragen, sollen wir das jetzt so machen? Und Krone, da verdient doch nur die Industrie dran. Und so weiter. Und jetzt habe ich einfach, weil der mich nie reingelegt hat, weil immer alles gestimmt hat, ein großes Vertrauen in Herrn Kiefer entwickelt. Ich frage ihn nicht mehr, wenn er mir empfiehlt. Also jetzt, also ist ja nicht so, ist jetzt nicht so, man kann das nicht zu viel aus dem Beispiel rausholen. Ich setze mich hin und sage, machen Sie, was immer Sie für richtig halten. Und so ist es auch mit dem spirituellen Leben, weil wir alle so gebrannt sind und alle so in der materialistischen Gesellschaft zum Teil ausgenutzt und ausgebeutet wurden, ist es nur verständlich, wenn wir uns mit einiger Ressentiments nähern. Einerseits angezogen, andererseits zurückgestoßen von unseren Erfahrungen. Das ist der komplizierte, das prekäre Individuum unserer heutigen Zeit. Aber warum nicht einfach mal das Wissen, das uns ja interessiert, ausprobieren und sehen, wie weit wir damit kommen. Außerdem habe ich Prabhupada Integrität sehr schätzen gelernt. In jedem Augenblick seines Lebens war er einfach ein total spiritueller Mensch. Selbst in seiner Stunde, der schwierigsten Stunde unseres Lebens, wenn man gezwungen ist, den Körper zu verlassen, zur Zeit des Todes, hat er Krishnas heiligen Namen gechantet, hat davor gesagt, zu verstehen, dass man ganz und gar abhängig ist von Krishna, das ist Krishna-Bewusstsein. Nicht? Ich habe selber in meiner eigenen Erfahrung als Schüler immer wieder erfahren, dass Srila Prabhupada mich geduldig geführt hat, sehr, sehr persönlich, also in seiner persönlichen Gemeinschaft, aber auch in einem eher, sagen wir mal, in einer Kommunikation, die auf einer spirituellen Ebene stattfindet. Da habe ich das auch erfahren dürfen und so weiter. Ich werde zum Beispiel jetzt, wo ich ja in München schon seit langer Zeit bin, wie Prabhupada ans Leben heranging. Ich habe es in Belgrad erzählt. Prabhupada wurde damals eine Illustrierte, die Time Magazine, das ist so etwas wie der Stern in Deutschland gegeben. Und er blätterte das durch mit dem Mord und Totschlag und der sexy Madonna und der Madonna nicht, sexy Lustarella, nicht, und so weiter. Und er sagte dann, nachdem er das kurz angeschaut hat, man sollte sich nicht zu sehr mit diesen Magazinen beschäftigen, die lassen die materielle Welt so real erscheinen. Also diese total spirituelle Sicht, die sich auch in der Betrachtung der materiellen Welt ergibt. Das hat einfach Vertrauen geschenkt oder kleine Details aus dem Leben hat einfach diese Autoritätsscheue weggenommen. Besonders auch seine Aussage an uns als seine Schüler. Wann werdet ihr lernen, selber zu denken. Nicht? Fand ich auch toll. Das tut man ja so gerne im westlichen Kulturkreis. Und dass das also, das war eine Lern- oder Lehraufgabe war, fand ich sehr gut. Hare Krishna. Ja.
Dann würde ich gerne noch eine Frage stellen.
Bitte.
Zum Frauenbild, was er Frauenpaar hat. Also mir, ich habe immer irgendwelche Schwierigkeiten.
Ja.
Ja. Ja, vielleicht.
Vielleicht kann ich dazu was sagen. Es gibt Unterweisungen, die wir in der Tiefe verstehen müssen. Wir finden das im Bhagavatam, dass Krishna dem Arjuna eine Unterweisung gibt und der Arjuna vordergründig diese Unterweisung nicht ausübt. Er sagt, nein, das machen wir anders. Und er macht es dann anders, also es ist eine etwas komplizierte Geschichte, ich möchte lieber auch nicht in die Geschichte, würde ein bisschen Zeit erfordern, um sie zu erzählen, er macht es dann anders und Krishna ist sehr, sehr zufrieden, weil er den Kern von Krishnas Unterweisung gesehen hat. So, in dem Frauenbild, was uns so vordergründig entgegenspricht, entgegenspringt in Prabhupadas Büchern, kommen wir vordergründig zu der Auffassung, dass hier nicht nur ein Unterschied zwischen Mann und Frau gezogen wird, sondern auch eine scharfe Demarkierungslinie ein, nicht? Und den Geschlechtern Attribute gegeben werden, wertende Attribute, wo da das Bild vom Mann besser wegkommt als das Bild von den Frauen. Es ist in vorteilhafteren Farben gemalt, so scheint es. Doch die Lehre von Srila Prabhupada, das Wissen von Prabhupada, die Essenz, die Kernaussage ist hinter dieser vordergründigen Bild halten und muss erspürt werden und muss verwirklicht werden. Wir müssen verstehen, dass wir nicht der physische Körper sind. Das ist die Aussage, auf die Srila Prabhupada besonders viel Wert gelegt hat. Wenn wir seine Vorlesung mal alle durchgehen, dann finden wir als die am häufigsten wiederholte philosophische Aussage, du bist nicht der Körper, du bist der, wie soll ich mich ausdrücken, die ewige spirituelle Seele. Und Srila Prabhupada hat diese Sicht auch gegenüber seinen weiblichen Schülerinnen aufrechterhalten, indem er seine männlichen Schüler scharf getadelt hat, wenn die sich dazu herabließen, Frauen zu kritisieren für ihre anderen Eigenschaften, die sie in der Psychologie mit sich bringen. Ich kann mich deutlich daran erinnern, dass da eine Kontroverse entstand. Also für diejenigen, die nicht im Tempel leben, nicht selber im Tempel leben, wird das jetzt total vielleicht sogar unverständlich sein, aber ich will mal einen kleinen Vorhang öffnen, der euch den Einblick in die Tempelrealität verschafft. Es ging darum, wer chantet im Tempelraum? Chantet morgens, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Und manche zölibatäre Mönche meldeten sich und sagten, also wir können nicht chanten, wenn da so viele Frauen auf und ab chanten. Und Prabhupada sagte, ja, dann geht doch gleich in den Dschungel. Überall sind Frauen und er sagte, auch bei diese Frauen sind überhaupt keine gewöhnlichen Frauen. Sie sind sehr spirituelle Frauen, nicht spirituell verwirklichte Frauen. So, ich selber gehöre so zu den alten Knackern in unserer Bewegung. Ach, Krishna. Die die sich noch immer nicht ihre norddeutsche Wortwahl abgewöhnt haben. Also zu den... Und ich selber empfinde die Lehre Srila Prabhupadas total offen. Ich weiß aber auch, dass... also gegenüber Frauen. Ich weiß aber auch, dass das nicht alle so sehen. Ich glaube, was uns in der westlichen Kultur so in die Raserei bringt, wenn wir das Frauenbild sehen, dieses vedische Frauenbild, was ja ein anderes ist, als es im Westen gewohnt ist, ist, dass wir den Eindruck haben, dass wir dass Frauen den Eindruck haben, sie würden benachteiligt werden und zu kurz kommen und so weiter und so fort. Ich kann das also nicht so sehen, dass das in der Praxis so ist, und sicherlich, wenn es in der Praxis solche Sachen gibt, es gibt auch Männer, die sich benachteiligt fühlen, dann muss man sehen, dass man diese menschlichen Dinge da wegkriegt. Ich wollte noch einen Punkt sagen zu dem Thema. Was mir sehr schwer fiel mit diesem Bild, war die Trennung, aber inzwischen weiß ich einen Satz: Es gibt eine große Illusion, die vor dem Mann steht. Es gibt eine große Illusion, die vor der Frau steht. Für den Mann heißt diese Illusion sexuelle Befriedigung mit einer Frau. Und für die Frau heißt diese Illusion sexuelle Befriedigung mit einem Mann. Denn wir sind nicht Mann und wir sind nicht Frau. Wir können nur durch spirituelle Zufriedenstellung zufrieden werden. Und weil wir in einer Zeit leben, wo eben die Anziehung zum anderen Geschlecht ja uns selbst beim Zahnbürstenkauf entgegenspringt, wo also eine vorteilhafte, hormone Persönlichkeit dazu sich hinreißen lassen, für einen Sold von 500 Mark dazustehen, um ihre, also besonders sexy, die Zähne zu putzen, nicht? I'm sorry, ich bin da so ein bisschen altmodisch, ich weiß, aber das wird so gefördert, nicht? Und dadurch, dass Prabhupada ja durch seine Aussagen so eine Art, ja, doch dafür sorgte, dass es eben, ich glaube, das wollte er bezwecken, dass es nicht so zusammen, dass eine spirituelle Bewegung nicht eine Liebesbewegung wird, also Romanzbewegung. Es kommt übrigens sehr oft trotzdem vor. So, wir sind jetzt an ein natürliches Ende gekommen, also natürlich deswegen, weil es 7 Uhr ist und wir unsere Zeremonie im Tempel führen. Ich darf euch sehr danken für eure aufmerksame Teilnahme. Ich möchte euch jetzt noch abschließend hinweisen auf unser Abendprogramm. Wir haben eine kleine Veränderung vorgenommen, die aber vielleicht in der neuen jetzt aushängenden Plan schon vorgemerkt ist. Wir werden heute Abend ein Prabhupada-Abend machen. Was das ist, ist im Einzelnen, wir werden eine durchaus spirituell hochgeladene Meditation mit Srila Prabhupada machen, in seiner Präsenz. Ich will es ruhig so überraschend halten, dass ihr auch alle kommt. Was werden wir Prabhupada sehen? Ist er plötzlich im Raum? Wartet ab. Er ist im Raum dann. Und dann möchte ich gerne eine Dir-Serie zeigen, die sowohl lehrreich wie auch humorvoll ist. Srila Prabhupada in Deutschland heißt die. Ich habe rare Bilder zusammengestellt. Also alle Bilder sind rar, weil Prabhupada nur, also nicht so oft in Deutschland war. Ich habe die zusammengestellt. Ihr werdet dort auch viele euch bekannte Gesichter sehen. Und wir hoffen, dass Gorgopal, unser Techniker, uns nicht zeitlich im Stich lässt und wir um 19.30 Uhr beginnen können. Wir werden Ihnen dazu die Daumen drücken, dass dann alles da ist und wir dann rechtzeitig anfangen können. Ja, wir sind fertig, also wir warten auf deine Präsenz. Das ist also Akshobhya, unser Priester, der mit der Zeremonie als ein Mitglied einer sehr alten spirituellen Tradition beleuchten und auch den Grund dafür angeben, warum er eine Bewegung gegründet hat, die Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. An den folgenden Tagen werde ich mich mehr auf Srila Prabhupadas spirituelle oder persönliche Identität fixieren und dann im dritten Tag aufzeigen, wie es jedem Einzelnen von uns möglich ist, eine aktive Beziehung, eine lebende Beziehung mit Srila Prabhupada zu bekommen. Und der Höhepunkt, finde ich, meine Präsentation wird am letzten Tag stattfinden, das heißt die endgültige oder letztliche Lektion, also ziemlich intensiv. Wie es üblich ist in unserem Leben, werde ich ein kleines Radha Madhava singen. Freude und ein bisschen Aufregung präsentiere ich heute mein Seminar Srila Prabhupada und sein Vermächtnis. Es ist nicht so einfach, in vier Segmenten über Srila Prabhupada zu sprechen, weil seine Persönlichkeit sich nicht isoliert behandeln lässt von dem Vermächtnis, von dem ungeheuren Wissensschatz, was uns durch die vedische Kultur gegeben worden ist. Das wurde immer sehr, sehr klar, auch in einem ganz gewöhnlichen Austausch. Ich möchte einen Austausch schildern, hier kurz als Einleitung, um das verständlich zu machen, der im Jahre 1972 stattfand. Zu der Zeit war Srila Prabhupada in London zu Besuch. Ganz richtig, es war 75, ich habe mich getäuscht. Er war in London zu Besuch und wir hatten damals von dem bekannten Mitglied der Beatles, dem George Harrison, einen großen Tempel gespendet gekriegt. Hare Krishna, Kavitanta. Und in diesem großen Tempel begrüßte Srila Prabhupada viele, viele prominente Leute der englischen Szene und darunter einen sehr bekannten Rennfahrer. Und der Rennfahrer kam also mit seiner in Minirock eingekleideten Freundin vorbei und spürte das große Bedürfnis, Srila Prabhupada zunächst einmal seine Errungenschaften im Rennfahren zu sagen. Und er sprach über Pokale und über gute Arten, durch die schnelle Kurven hindurch zu kommen und sprach also für eine Dreiviertelstunde übers Rennfahren, über Motoren und so weiter. Und am Ende, Prabhupada sah, er konnte nicht viel anbringen sozusagen und viel dort sprechen. Am Ende dann jedoch stellte Srila Prabhupada hat ihm eine Frage, die selbst dem Rennfahrer klar machte, dass er hier eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit vor sich hatte, die sich nicht isolieren ließ von seinem Vermächtnis. Prabhupada fragte ganz ruhig, können Sie dem Tod davonfahren? Es kam richtig aus dem heiteren Himmel, es war das Erste, was Prabhupada sagte, nachdem er so das gewöhnliche interessant und so weiter gesagt hat. Das erste Mal, als der Rennfahrer seine Ohren öffnete, um etwas von Prabhupada zu hören, fragte Prabhupada ganz unschuldig, ganz natürlich, können Sie dem Tod davonfahren? Das interessiert mich. Und der Rennfahrer blickte seine Minirock geschürzte Freundin ein und schaute zu Prabhupada zurück und hat bestimmt bis ans Ende seines Lebens, den er in einem tragischen Rennfahrerunfall erlebte, als er dem Tode nicht davonfahren konnte, über diesen Satz nachgedacht, dieses Treffen mit Srila Prabhupada, der eine Kultur präsentierte, die tatsächlich dazu auffordert, Geburt und Tod zu überwinden. Srila Prabhupada sollten wir in dieser Kultur und in dieser Tradition verstehen, um ihn richtig zu verstehen. Srila Prabhupada sagte einmal, dass seine Besonderheit darin bestehen würde, dass er nichts verändert hätte an der ursprünglichen zeitlosen Botschaft der Vedas. In dem Vorwort zum Chaitanya Charitamrita, das ist dieses Werk, was bestimmt vielen bekannt ist, sagte er: Wir gehören zu einer Kette von Schülern, die von Chaitanya Mahaprabhu ausgeht. In dieser Ausgabe des Chaitanya Charitamritas werden wir deswegen nichts Neugeschaffenes präsentieren, was von unseren winzig kleinen Gehirnen fabriziert wurde. Nein, wir werden das präsentieren, was der Herr selber gesagt hat. Dies Werk ist nicht das Ergebnis von arroganter Gelehrsamkeit oder mentaler Spekulation, sondern es ist eine ernsthafte Bemühung, der höheren Autorität zu dienen, dessen Dienst für uns das Leben und die Seele darstellt. Nicht? Wir müssen Prabhupada, um ihn besser verstehen zu können, als ein Glied also sehen, einer jahrtausende alten Traditionsfolge, die schlussendlich bis zu Krishna selber zurückreicht, der dem erstgeschaffenen Lebewesen Brahma im Universum das spirituelle Wissen offenbarte. Und Srila Prabhupada hat zu diesem Wissen nichts hinzugetan und nichts abgezogen von ihm. Allerdings hat er ihm auch eine ganz persönliche Note verliehen, eine Note, die es möglich machte, dass dieses Wissen von uns, die wir hier im Westen sind, überhaupt aufgenommen und schließlich dann auch verdaut und absorbiert worden ist. Es ist einmal, als Srila Prabhupada eine darüber sprach, es war zu Lebzeiten, ob eine Biografie von ihm angefertigt werden sollte, das war die Frage, sagte Prabhupada, ihm wäre das nicht so lieb, denn er hat einfach nur Krishna repräsentiert und Krishna sollte gepriesen werden. Diese Bewegung ist nicht bekannt geworden als Prabhupada-Bewegung, sondern als Hare Krishna-Bewegung. Nicht? Prabhupada hatte darauf sehr viel Wert gelegt, dass er als demütiger Diener erscheint und sich im Hintergrund gehalten. Nicht? Viele neuartige Bewegungen, die es heute im Westen gibt, heißen nach ihrem Gründer. Aber Srila Prabhupadas Bewegung, das war ihm sehr, sehr wichtig, wurde nach Krishna benannt, nach Gott benannt. Er sah dann aber kommen, dass eine Biografie wohl irgendwann mal geschrieben werden würde über ihn. Das lässt sich kaum verhindern bei einer Persönlichkeit, die solche Errungenschaften hat und eine spirituelle Revolution eingeleitet hat. Und da sagt er, wenn über mich etwas geschrieben werden würde in der Zukunft, so sollte berichtet werden oder geschrieben werden, dass ich die vedische Tradition in den Westen gebracht habe. Wir haben hier einen Gärtner unter uns, oder einen Gartenbauspezialisten. Du weißt, wie schwierig es ist, eine Pflanze zu nehmen und zu verpflanzen. Du weißt, wie erst recht schwierig das ist, wenn das Erdreich nicht entsprechende Mineralien und Qualifikationen aufweist, um die Pflanze zu ernähren. So sagte Prabhupada, es war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die Tulasi-Pflanze des Krishna-Bewusstseins, Tulasi ist eine Pflanze in den heiligen Orten in Indien, wächst sie, Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, die Tulasi-Pflanze des Krishna-Bewusstseins in den Westen zu bringen. Ihr könnt eine solche Tulasi-Pflanze in unserem Tulasi-Raum sehen. Wir haben sie hier auch. Die sind so zart und empfindlich, dass wirklich jeder, der sich um die Kultivierung dieser Pflanze bemüht, große Bemühungen machen muss, um eben dafür zu sorgen, dass sie erhalten bleibt. So hat auch Prabhupada, um seine Bewegung im Westen zu erhalten, keine Bemühung gescheut. Da er hat den Erdplaneten mehrere Male umkreist, um den Devotees, um der Tulasi-Pflanze sozusagen Kraft zu geben, den Devotees, den Geweihten in der Bewegung Kraft zu geben. So, ich möchte also in meinem Seminar gerne, deswegen heißt es Srila Prabhupada und sein Vermächtnis, ich möchte unbedingt darauf Wert legen, dass ich Srila Prabhupada nicht isoliere von der Kultur, von der Tradition und von seinem Vermächtnis, was er eben weitergereicht hat, intakt behalten hat, mit viel Sorge und Mühe. Und deswegen heißt auch meine erste Vorlesung heute Srila Prabhupada und die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich möchte aber, bevor ich jetzt weitergehe, beziehungsweise anfange mit dem ersten Teil, gerne einmal eine kurze Umfrage machen, weil es für mich sehr wichtig ist, an meiner Zuhörerschaft nicht vorbeizureden. Ich möchte eine Umfrage machen und euch eine Frage stellen. Ich gebe euch ungefähr 30 Sekunden Zeit, darüber nachzudenken. Ich werde gleich merken, warum so kurz. Also ich will keinen mentalen Stress verfrachten. Ich werde dann euch nach der Umfrage fragen, was euch eingefallen ist in diesen 30 Sekunden. Jemanden, der nichts eingefallen ist und der sich das ganz gerne erstmal aus der vorsichtigen Distanz anhört, macht nichts. Ist euer gutes Recht und ich hätte es auch so gut gemacht, wenn ich das erste Mal im Tempel wäre. Aber gut. Ihr werdet gleich merken, warum es so spannend gemacht ist. Ich muss jetzt allerdings so richtig das machen. Wenn ihr den Namen Srila Prabhupada hört, was ist der erste Gedanke, der euch kommt? Wir haben jetzt 15 Sekunden um. Es ist meistens so in der Psychologie, wenn nach 30 Sekunden auf so eine Frage nichts kommt, da kommt auch nichts mehr. Also wir sind ans Ende sozusagen gekommen der Zeit. Und ich möchte euch jetzt bitten, etwas zu sagen. Ihr braucht euch... könnte es einfach so sagen, ich werde es dann wiederholen. Was war der erste Gedanke? Chante Hare Krishna. Chante Hare Krishna, also eine Unterweisung.
Krishna.
Nur Krishna.
Nur Krishna.
Ja.
Völlige Abhängigkeit von Krishna.
Das siehst du in Prabhupada. Und das kam dir dann.
Ja, mir kam, dass er in einem, also in einem relativ hohen Alter so eine große Bewegung in Gang ist.
Ja, ich wiederhole das immer für die kassettenhörende Nachwelt. Bei mir kam der Gedanke, dass er in einem relativ hohen Alter eine so große Bewegung gegründet hat.
Mir kam der Gedanke Erlösung.
Erlösung und Befreiung.
ISKCON.
Dankbarkeit, die Prabhupada zu Krishna hat oder die du Prabhupada gegenüber empfindest? Ja, Dankbarkeit ihm gegenüber.
Divine.
Divine, göttlich. Ja, ich verstehe. Seine tiefe Beziehung mit seinem eigenen spirituellen Meister.
ein großer spiritueller Meister, der das vedische Wissen in den Westen gebracht
hat. Ein großer spiritueller Meister, der das vedische Wissen in den Westen gebracht hat.
Hingabe zu Krishna.
Hingabe zu Krishna. Barmherzigkeit und Zuflucht.
Also der Prana Acharya von der ISKCON, dass er dadurch durch seine Lehre praktisch den Grundstein gesetzt hat für die nächsten Tausende von Jahren.
Er ist der Begründer Acharya der ISKCON-Bewegung und hat durch seine Lehre den Grundstein für die nächsten Tausende von Jahren gelegt. Ja, bei den Fragen suchen wir nach authentischen Antworten. Also sie müssen in den ersten 30 Sekunden gekommen sein. Nicht jetzt im Nachhinein. Das ist, das, ja. Mir fallen Srila Prabhupadas Bücher ein.
Erleichterung.
Dass es ihn gibt oder dass er gekommen ist in dein Leben. So, ja. Wir liegen sehr eng beieinander da. Meine erste, ich mache es jedes Mal und fordere mich ja auch so an, ach, ich habe Glück gehabt, dass ich sein Schüler geworden bin. So in diesem erleichterten Sinne. Mhm, gut. Es rinnt so aus. Gut. Danke. Ja, das sind einige. Ich will die nicht kommentieren, sondern einfach ja, das Thermometer damit in meine Zuhörerschaft gehalten haben. Ich werde das vielleicht nochmal machen, also um zu sehen, wie und in welcher Weise ich dieses anspruchsvolle Thema präsentieren kann. So, was mir, als ich das erste Mal in den Tempel kam, auffiel, war einfach ein Bild von Srila Prabhupada, wo er auf einem erhöhten Sitz saß, einem sogenannten Vyasasan, wo der Vertreter, der Lehrer, der spirituelle Meister sitzt. Und ich kann mich deutlich daran erinnern, dass ich in der damaligen Zeit einfach, es war damals unter den jungen Leuten so üblich, die sich dem Intellekt, die sich dem, wie sagt man, gesellschaftskritisch orientierten Autoritäten grundsätzlich in Frage zu stellen, was ich damals dann auch bei Srila Prabhupada ehrlich gesagt tat. Das war mein erster Besuch im Tempel. Später dann wurde diese, sagen wir einmal, distanzierte und abwartende Haltung gegenüber Srila Prabhupada noch vertieft, als ich erfuhr, dass er eine weltweite Bewegung gegründet hatte, eine Organisation oder Institution. Ich lernte Srila Prabhupada kennen als der Begründer und den Leiter einer der internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und da ich von meinem gesellschaftskritischen Ansatz her Schwierigkeiten hatte, sowohl mit Autorität als auch mit Institutionen, muss ich sagen, dass mir beide Konzepte Schwierigkeiten machten. Inzwischen als Vortragsgebender, der durch Deutschland, also der durch die Welten reist, will ich mal fast sagen, sehe ich immer wieder, dass diese Schwierigkeit auch unter meinen Zuhörern besteht. Viele fragen sich, ja, der spirituelle Meister, der ISKCON, und haben dann Schwierigkeiten mit dem Konzept des Gurus, der Autorität, genauso wie ich es damals hatte. Sie haben gehört, dass spirituelle Gesellschaften von der Presse nicht immer gerade mit lobenden Worten bedacht worden sind und so weiter und so fort. Viele Menschen denken auch, dass spirituelles Leben etwas ist, was ganz privat sein sollte, was nicht in Zusammenhang mit einer Gesellschaft oder Bewegung stattfinden sollte. Und so scheint es mir deswegen heute gut als Einleitungsvortrag einmal zu sprechen darüber, warum Srila Prabhupada eine weltweite Bewegung gegründet hat, die ISKCON-Bewegung, und was überhaupt diese Bewegung darstellt. Ich habe hierüber einen Vortrag in Belgrad gehalten vor ein paar, nicht einfach vor einer Woche jetzt oder anderthalb Wochen, und werde diesen Vortrag jetzt in ähnlicher Weise heute hier auch geben. Nun, es ist ein sehr altes Konzept, eine spirituelle Gesellschaft zu gründen. Und in der vedischen Zeit war die Gesellschaft, die offizielle Gesellschaft, eine Art Krishna-Bewusstseinsbewegung. Es gab dort verschiedene gesellschaftliche Aufgaben und Schichten, die Menschen, die Handel trieben, die Menschen, die Arbeit verrichteten, die Menschen, die eine Art spirituelle Führung vergaben, die Organisatoren und so weiter. Und die arbeiteten friedlich zusammen, in dem Verständnis, dass durch die Zusammenarbeit das Bruttosozialprodukt der Gesellschaft, wenn ihr so wollt, also das Ergebnis der gesellschaftlichen Bemühung, die Zufriedenstellung Vishnus oder Krishnas sei. Innerhalb dieser Gesellschaft, dieser gottesbewussten Gesellschaft, gab es dann sozusagen kleine Taschen, wenn ihr so wollt, wo Spiritualität konzentriert war. Das waren die Ashrams, die Einsiedeleien von Weisen, die dort ihre Schüler unterrichteten im spirituellen Leben. Es war akzeptiert und verstanden, dass diese Ashrams sich anders als die anderen Berufs- oder erwerbstätigen Zweige in der Gesellschaft oder eben diese Einteilung, die ich genannt habe, ausschließlich mit spiritueller Entwicklung befassten. Die waren also nur ganz und gar mit der spirituellen Kultivierung beschäftigt. Im Kali-Yuga nun, das ist ja weitaus in die Geschichte hineingesehen, in unsere Zeit, besteht eine große Notwendigkeit für solche Ashramas oder spirituellen Gemeinschaften, die dann in den übrigen Teil der Gesellschaft hineinwirken, die sozusagen eine spirituelle Schulung auch geben für Menschen, die nach einer gewissen Zeit dann in die gesellschaftlichen anderen Bereiche der Gesellschaft hineinkommen. Besonders im Zeitalter des Kali ist es ganz wichtig, dass solche Ashrams, wenn ihr so wollt, bestehen, denn da die Umgebung nicht mehr eine Krishna-bewusste Gesellschaft ist, eine vedische Gesellschaft, die sich nach spirituellen Prinzipien orientiert, sondern mehr nach Produzieren und Konsumieren und Sinnbefriedigung, deswegen wird die ganze Gesellschaft, wenn es nicht diese Ashrams gibt, wo Spiritualität in einer ganz konzentrierten Form ausgeübt wird, einfach den Bach heruntergehen, wie man so schön in Bayern sagt. Da die Atmosphäre eben dem spirituellen Leben so fremd ist, wenn man mal sagen möchte, ist es ganz wichtig, Gemeinschaft zu pflegen mit Menschen, die einem wirklich konzentrierten spirituellen Leben nachgehen. Chaitanya Mahaprabhu wurde einmal gefragt, was ist das Symptom von einem geweihten Krishnas? Und er sagte schon damals, vor 500 Jahren, in Anbetracht dieser Gesellschaft, wenn das Symptom ist, ist, dass sie materialistische Gemeinschaft meiden und mit spirituelle Gemeinschaft pflegen. Nicht? Denn in dieser spirituellen Gemeinschaft ist es möglich, den, wie soll ich mich ausdrücken, den schlechten Auswirkungen unseres Zeitalters, wie soll ich mich ausdrücken, etwas entgegenzusetzen. Ihr werdet es nach unserem Osterseminar merken, wenn ihr zurückkommt in eure Arbeitsplätze, eure gesellschaftlichen Plätze, wie viel Kraft euch die Gemeinschaft mit Geweihten Krishnas gegeben hat. Insbesondere, wenn ihr mit dem Anliegen kommt, mehr zu erfahren über spirituelles Leben. Dann werdet ihr merken, Mensch, das war ein kurzer Moment in meinem Leben, wo ich kurz die materielle Atmosphäre verlassen habe und ganz in die spirituelle Atmosphäre reintauchen konnte, um dort spirituelle Inspirationen aufzunehmen. Nun, nachdem Chaitanya Mahaprabhu gewirkt hatte, also vor 500 Jahren, ich möchte kurz ins 18. Jahrhundert springen, kam Bhaktivinoda Thakur, ein großer Acharya oder spiritueller Meister in der Schülernachfolge von Chaitanya Mahaprabhu, auf die Idee, die Gesellschaft, die damals sozusagen ja so am Rande des 19. Jahrhunderts und 20. Jahrhunderts stand, mit dem ganzen materialistischen Fortschritt, die Gesellschaft zu durchdringen, eben mit etwas, was der Vorläufer bildet für Srila Prabhupadas Bewegung. Die Gesellschaft, da gab es damals nicht so viele Ashrams, die ganz strikt das spirituelle Leben praktizieren. Und so hat Srila Bhaktivinoda Thakur den Namhatta eröffnet. Namhatta ist total interessant, lässt sich übersetzen als eine Art Marktplatz. Was konnte man auf diesem Marktplatz bekommen? Kartoffeln und Tomaten? Nein. Der heilige Name Krishnas war erhältlich auf diesem Marktplatz und eben die reinen Lehren des spirituellen Lebens. Es gelang ihm jedoch nicht, die trafen sich also regelmäßig so einmal in der Woche zusammen und in ihren Dörfern und chanteten, sangen den Hare Krishna Mahamantra und so weiter und so fort. Aber er selber hat nicht diese Gesellschaften von Spiritualisten ins Leben gerufen. Er hat jedoch gesagt, obwohl es immer noch keine Gesellschaft von reinen geweihten Krishnas gibt, werden dennoch Lord Chaitanyas prophetische Worte in einigen Tagen in Erfüllung gehen. Ich bin mir sicher. Warum nicht? Nichts ist absolut rein am Anfang. Von der Unvollkommenheit wird die Reinheit kommen. Nicht? Sein Sohn, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, gründete dann schließlich die Vishwa Vaishnav Raja Sabha im Jahre 1919. Das war eine Gemeinschaft, wo nur über Krishna gehört wurde, wo nur über ihn gechantet wurde, was also wieder diese kleinen Taschen in der Gesellschaft ausübten. Bat dann schließlich seinen Schüler, Srila Prabhupada, in den Westen zu gehen und dort eine solche Bewegung in den Westen ins Leben zu rufen und dann auch in Indien. Prabhupada war damals beendete gerade sein Haushälterleben, die Kinder waren aufgezogen, er war 64 Jahre alt, er war in Indien und schrieb damals in die Zeitung: Ich habe den Wunsch, 40 gebildete Jugendliche auszubilden, sodass sie die transzendentale Wissenschaft lernen können und dann in die fremden Länder gehen können. Er wollte also eine spirituelle Revolution in Gang setzen, indem er in Indien 40 gebildete Jugendliche da schulte in dieser spirituellen Wissenschaft, die dann in der westlichen Gesellschaft wirkten. 1953, ein Jahr 1953, gründete dann Srila Prabhupada eine solche Gesellschaft, um Zentren für er schrieb, ich möchte damit Zentren für die spirituelle Entwicklung über die ganze Welt schaffen. Ich möchte eine internationale Organisation für den spirituellen Fortschritt, der gemacht wird durch Bildung, durch Kultur, und möchte, dass Mitglieder aus allen Nationen, aus allen Rassen, aus allen Glaubensbekenntnissen dazukommen. Und er sagte, wie das Leben in diesen spirituellen Zentren aussehen sollte. Er sagte, es sollte meditiert werden über den Heiligen Namen, Sauberkeit sei wichtig, 4 Prinzipien, das reguläre Studium und Vorlesungen, die morgens und abends gegeben wurden. Nicht? 1966 kam er dann an in Amerika nach einer sehr beschwerlichen Schiffsreise, wie wir erfahren, und war bereit, sein Lebenswerk zu beginnen, nämlich eine spirituelle Bewegung zum Nutzen der gefallenen Menschheit, die durch den Materialismus in den Bann gehalten wurde. Er fing an mit regelmäßigen Vorlesungen in einem ganz kleinen Apartment, und ich würde euch am liebsten einen Kirtan daraus vorspielen. Prabhupada sang mit den Devotees das gleiche Lied, was wir vorhin gesungen haben, in dem Apartment, sagte zwischendurch immer, chant softly, chantet sanft oder leise. Und dann plötzlich hört man auf dem Tape, es rasselt. Was da geschehen ist, ist, dass die nicht leise genug waren, und Wasser kam durch den Boden hindurch. Brum, brum, brum. Und plötzlich ringelte es Sturm. Rang, rang, rang. Prabhupada entschuldigte sich kurz und machte auf, und der Nachbar von oben stand im Pyjama vor der Tür und beschwerte sich, ich kann nicht schlafen. Ich muss arbeiten, es ist 7 Uhr, ich muss jetzt noch schlafen und danach muss ich arbeiten. Er hatte also aus Protest ein Eimer Wasser über den Boden geschüttet, der sorgte dann für einen Monsunregen in der Wohnung von Srila Prabhupada. Nicht? Und Prabhupada beruhigte ihn und sagte, wir werden leiser chanten. Aber es ist wichtig, dass Krishna gepriesen wird, und kam dann zurück, ihr müsst leiser chanten. Der Nachbar hat sich beschwert und hatte sich noch nicht einmal die Zähne geputzt. Also es war für Prabhupada ein Zeichen, dass es ihm ein sehr dringendes Anliegen war, dem Nachbar. Er hat sich noch nicht einmal die Zähne geputzt. Also müssen wir unbedingt Rücksicht nehmen. So fing also in dieser Zeit hatte Srila Prabhupada eine Begegnung mit einem Herrn Rubens. Diejenigen, die Vorlesung von mir über Prabhupada gehört haben, kennen die Geschichte, die ich erzählen werde. Prabhupada saß damals im kalten Winter im Central Park in New York auf einer Bank, und der Herr Rubens, der ein U-Bahn-Schaffner war, setzte sich neben ihn und fing dann so eine vorsichtige Konversation an. Kommen Sie von Indien? Prabhupada war in seiner traditionellen Kleidung, und Prabhupada sagte, ja. Und Herr Rubens interessierte sich, was haben Sie hier, was machen Sie? Oh, sagte Prabhupada, wir haben viele Tempel. Wir haben Farmen. Wir haben viele Bücher. Oh, interessant, sagte Herr Rubens, ich interessiere mich auch für andere Kulturen. In New York haben wir so viele, aber mit der indischen habe ich mich noch nicht eingehend befasst. Kann ich die Bücher lesen und mal in die Tempel vorbeikommen? Noch nicht, sagte Frau Bahn.